Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute habe ich eingeladen die liebe Thea Höhn. Thea ist Masterclass-Teilnehmerin und schon lange bei Equidemia aktiv, aber ganz nebenbei hat sie auch noch die eine oder andere pferdische Zusatzqualifikation. Und darüber wollen wir uns heute unterhalten, und zwar über das Thema Hufe. Hufe ist ja so ein Thema, was für uns alle mega wichtig ist und wo es auch den ein oder anderen Mythos drumherum gibt. Darüber unterhalten wir uns heute und auch darüber, dass Thea ab Spätsommer bei uns ins Trainerteam mit einsteigt und euch zum Beispiel auch Hufcoaching anbietet. Darüber unterhalten wir uns heute, was wir über Hufe lernen können. Was wir über Hufe wissen wollen, das könnt ihr euch jetzt gemeinsam mit mir anhören. Heute habe ich die liebe Thea bei mir im Podcast. Die Thea ist eine langjährige Schülerin mittlerweile von mir, aber das ist gar nicht ihre Aufgabe. Heute erzählt Thea uns nämlich was anderes. Thea wird mich in Zukunft bei Equidemia im Trainerteam unterstützen. Und neben den Kompetenzen in der Pferdeausbildung bringt Thea auch noch die eine oder andere zusätzliche Qualifikation mit. Heute möchte ich sie euch gerne vorstellen und ein bisschen mit ihr plaudern, sie euch ein kleines bisschen näher bringen. Und deswegen sage ich auch sofort Hallo und guten Morgen, liebe Thea. Schön, dass du da bist.
Ja, hallo, liebe Selina. Ich freue mich, da sein zu dürfen.
Ich merke schon, das findest du direkt schon lustig geworden. Ich merke das schon. Lass mal gucken, dass wir nicht hier ganz carried away werden. Ich freue mich aufs Gespräch mit dir. Erzähl doch mal ein kleines bisschen, wer bist du, wie heißt du, wo kommst du her? Ich stelle mal so die Standard-W-Fragen hier am Anfang, dann geht es direkt locker ins Gespräch über.
Ja, also ich bin die Thea. Gebürtig Dorothea Höhn tatsächlich, komme aus dem schönen Rheinland-Pfalz aus Deutschland und habe zur Freude meiner Eltern meine Pferdekarriere schon sehr früh beginnen wollen.
Meine fanden das auch super. Wie fanden deine das so?
Richtig gut.
Ja?
Mein Vater hat es dann auch versucht, mich als Zweijährige an so ein großes Warmblut zu halten und zu sagen, Kind, erschreck dich doch mal richtig. Hat nicht super geklappt. Ich fand den großartig.
Ja, Gott sei Dank.
Gott sei Dank.
Sonst wärst du der Pferdewelt verloren gegangen. Was für ein Verlust.
Genau. Dementsprechend habe ich dann auch mit, ich glaube, 4 Jahren angefangen zu voltigieren.
Wow.
Weil ich nicht reiten durfte, weil zu der Zeit durfte man erst ab 10 reiten. Mhm. Ich habe dann aber den Kampf gewonnen und durfte dann doch schon mit 8 anfangen zu reiten und habe so den ganz klassischen Schulpferdereitweg genommen. Also mit einmal die Woche in die Reitschule gehen, Reitunterricht nehmen, habe dann das kleine Hufeisen gemacht. Mhm. Und fürs große Hufeisen und das kleine Reitabzeichen hat es dann da nicht mehr geklappt. Aber meine Mutter hat dann entschlossen, auch so ein eigenes Pferd wäre auch schön.
Echt? Das ist ja cool. Bis dahin wäre unser Weg ziemlich parallel gewesen, ja?
Ja. Und dann habe ich also tatsächlich meine Loni bekommen, die mich auch wirklich noch sehr, sehr lange begleitet hat. Und die
ihr wart lange zusammen, ne? Wie lange wart ihr zusammen?
Ah, die habe ich bekommen, da war ich 11 und wir haben die dann mit 33 Jahren vor 2 Jahren gehen lassen müssen. Mhm. Also 25 Jahre waren wir zusammen.
Schön, ja. Schön. Mhm.
Genau, und da fing es sozusagen schon mit an. Die war nämlich nicht so ganz einfach. Eine Fuchsstute und ein Vollblut. Mhm. Mir ist auch bis heute unklar, warum meine Mutter dieses Pferd einer 11-Jährigen gekauft hat.
Wahrscheinlich, weil sie es auch nicht besser wusste, oder?
Nee, nicht wirklich. Nee. Und hat uns
schöne
dann
Farbe hat sie gesagt und hat es gekauft, ja.
Mhm. Und hat uns dann vor Herausforderungen gestellt. Aber ich durfte ganz viel dabei lernen. Also da schon, wie man sich mit Pferdeverhalten auseinandersetzt. Was macht man damit? Liegt vielleicht eine dahinterliegende Krankheit zugrunde? Und wir haben es dann aber so weit geschafft, dass wir dann ein bronzenes Reitabzeichen zusammen gemacht haben. Mhm. Wir haben einen Berittführer zusammen gemacht, einen Reiterpass. Also diese ganzen FN-Sachen in Richtung Westernreiten haben wir zusammen abgegrast und haben uns dabei entwickelt, würde ich sagen. Und ich habe dann noch während des Studiums 2011 einen Trainerschein gemacht, Trainer C, Westernreiten. weil da gab es noch nicht so viele andere Sachen.
Spannend, ja. Bist dann im, bist dann im Westernreiten hängen geblieben.
Ja, weil wir das klassische Reiten so ein bisschen schwierig fand, weil wir gerne Reiten mit Signalen machen wollten, also eine Signalreitweise. Und da
Also der
war
Wunsch nach mehr Leichtigkeit, ne?
genau.
Ja.
Und irgendwann fand ich das aber so ein bisschen, ja, ausgelutscht ist falsch ausgedrückt, aber es ging irgendwie nicht weiter. Und dann habe ich gesagt, naja, was können wir denn machen? Und bin dann bei der altkalifornischen Reitweise gelandet und auch bei der Hofreitschule in Bückeburg und habe mich da weitergebildet. Und auch dann wieder der Wunsch nach, naja, hier geht es irgendwie nicht weiter, was haben wir denn noch? Und bin dann unter anderem auch bei dir gelandet, um da einfach noch mal mehr dahinter zu schauen und in die Tiefe zu schauen und mehr lernen zu können.
Ja, das sind ja so ganz viele Eckpfeiler, von denen du so erzählst, die wir, die viele von uns Trainern vereinen. Ich höre da einmal, ich habe mir gerade auf meinen Podcast Notizzettel geschrieben, die klassische Problempferdekarriere. Ich sage immer so ein bisschen, ich habe die da. Irgendwann kriegen wir sie alle. Also irgendwann haben wir alle das eine Pferd, das nicht so richtig funktioniert wie im Lehrbuch und wo wir anfangen müssen, outside the box zu denken. Und häufig beginnt dann ja so eine, ne, so eine Suche irgendwie so ein bisschen. Wo hat die Suche dich hingeführt?
Ah, die hat mich, wie gesagt, einerseits dann zu dir geführt und hat mich dann aber auch noch weiter geführt, weil also nur mit Training war ja dann nicht vorbei, sondern dann
Nee.
kommen ja noch körperliche Probleme dazu. Dann habe ich noch eine Ausbildung zum Pferdephysiotherapeuten gemacht, weil mein kleines Nachwuchspferd sich leider von fremden Menschen nicht so gern anfassen lässt.
Das kleine Nachwuchspferd ist jetzt auch nicht mehr ganz so klein, ne? Aber das müssen wir mal dazu sagen. Genau.
Ja, und in dem Zuge nämlich auch die Problematik, dass die fürchterlich schlechte Füße hat und es aber auch nahezu nicht möglich war, dass jemand anderes, der die Füße macht in ihrem Gesundheitszustand, habe ich mich dann aufgemacht, Huforthopäde zu werden, was ich jetzt auch schon vor einiger Zeit abgeschlossen habe. Und das ist tatsächlich ein Feld, was ich super spannend finde, also auch tatsächlich schon sehr, sehr lange. Und wo man einfach auch dem Pferd viel akut helfen kann. Und da ist der Huf auch super als Spiegel des Pferdes, weil man relativ schnell Probleme vom ganzen Pferd an den Hufen sehen kann. Ne? Also die haben eine Verletzung oder irgendwas oder die waren in der Klinik. Zack, hast du eine Rille drin, zack, hast du eine andere Belastung im Huf drin, kannst es sehen, kannst das unterstützen.
Eigentlich zeigt sich alles im Hof, ne?
Ja, also eigentlich tatsächlich schon. Man muss es nur sehen können und wollen.
Und ich habe so ein bisschen immer mehr das Gefühl, die letzten Jahre über, wenn wir uns unterhalten, das wird immer mehr auch so Berufung für dich und das ist schon ein bisschen Leidenschaft auch geworden, die Sache mit den Hufen.
Ja, ist es tatsächlich. Also auch da habe ich schon immer schön an meiner Loni rumgeschnitzt, als
Ja.
ich
Hast du die schon selber gemacht?
die habe ich schon angefangen selber zu machen.
Ja.
Weil die ging hinten, bevor der Hufschmied dann nach 8 Wochen wiederkam, immer so ein bisschen komisch lahm. Und dann hat der mir
Okay.
irgendwann erklärt, ja, die Eckstreben sind hier zu lang, die klappen um und dann
Ja.
läuft die nicht mehr so gut.
Ah, Mensch. Ja.
Ja. Und dann hat er mir ein
Ja.
altes Messer von sich in die Hand gedrückt und hat gesagt, na ja, guck mal, so und so kannst du, wenn die hier zu lang werden, das mal so ein bisschen glatt machen und dann ging die nicht mehr lahm plötzlich hinten.
Oh, das ist ja verrückt. Mensch, wenn die Füße nicht mehr wehtun. Ja, spannend. Also so lange beschäftigst du dich eigentlich schon mit dem Thema, dann hast du noch mal eine Ausbildung oder zwei da oben drauf gesetzt. Du bist ja jetzt auch bei uns in der Masterclass und beschäftigst dich gerade oder hast dich gerade intensiv mit dem Thema Fütterung beschäftigt. Jetzt kommt die Ganganalyse noch dazu. Und gerade deswegen finde ich das so unglaublich spannend, dass du die Hufausbildung oder die professionelle Sicht auf die Füße nochmal mit ins Team bringst, nochmal als neue Kompetenz einfach auch. Denn also ich bin ganz ehrlich, ich weiß ganz grundsätzlich, wie ein gesunder Huf aussieht und wie ein kranker Huf aussieht, wie ich das ändern kann. Das ist jetzt nicht meine Kernkompetenz, die schicke ich gerne zu dir weiter. Und wenn ich noch viel ehrlicher bin, ich will es auch gar nicht wissen. Also ich mache das, weil ich das machen muss, weil es irgendwie dazugehört. Gebe das aber das Thema Hufpflege auch total gerne ab, wenn ich einen Profi bei mir in der Nähe habe, dem ich vertrauen kann. Ich hatte lange Jahre die Luxussituation, ich glaube über 10 Jahre, dass ich eine sehr gute Huforthopädin hatte, die alle 5 Wochen zu uns gekommen ist und ich sorgenfrei glücklich war in dem Bereich. Das hat sich geändert, als ich nach Norwegen gezogen bin. Jetzt musst du immer kommen. Das hat sich geändert, als ich nach Norwegen gezogen bin. Und jetzt scheitere ich aber im Alltag in der Praxis schon an so kleinen Aufgaben wie Hufmessern schärfen, wie wir zu deiner Freude wieder festgestellt haben für das letzte Mal hier. Ja, du darfst ruhig lachen, das ist in Ordnung. Man muss ja nicht alles können.
Bisschen, ja. Nein, man muss nicht alles können, aber das ist tatsächlich auch was, wo man sagen muss, 5, 6 Wochen Abstand in der Hufbearbeitung sind grundsätzlich super, wenn man ein halbwegs gesundes Pferd hat. Aber auch da ist es tatsächlich so, dass wenn sich da Probleme einschleichen, wenn die vielleicht tief in der Trageerschöpfung drin hängen und eine deutliche Trachtenfußung haben, dass einem da vielleicht der 5, 6 Wochen Abstand fast nicht ausreicht, sondern man eigentlich vorher schon mal zwischendrin eingreifen müsste und sagen müsste, nee, das wird mir hier zu lang, das klappt mir hier um, das haut so irgendwie nicht hin. Und dann ist es tatsächlich auch noch so, wenn man diese langen Abstände hat, ist die Umstellung des Hufes häufig sehr, sehr groß innerhalb der Bearbeitung. Und dann hast du ein Pferd, was vielleicht so eine kleine Arthrose hat oder irgendwas anderes. Dann hast du einen langen Intervall, hast eine massive Hufbearbeitung und dann gehen die mal ein paar Tage nicht so schön.
Was wäre denn dein Wunsch als Hufprofessional? Was wäre dein Wunsch?
Da ist tatsächlich so ein Abstand von 4 bis 5 Wochen in der Regel super, weil man dann einfach schon eingreifen kann, bevor es in die Schieflage gerät. Wenn man jetzt langfristig auch was ändern will, ne? Wenn man jetzt einen Status quo erhalten will, der halt so ist, wie er ist, dann kommt man mit längeren Intervallen hin. Aber wenn man sozusagen untergeschobene Trachten hat oder irgendwas anderes, dann braucht man ein bisschen kürzere Intervalle oder man braucht dann vielleicht auch einen Besitzer, der, so wie ich früher, dann so ein paar Eckstreben mal nachschneidet oder mal irgendwas anderes macht.
Ja, genau. Wir haben ja noch ein ganz anderes Problem. Wir haben ja einfach zu wenig gute Hufleute unterwegs, habe ich immer wieder das Gefühl. Also es ist zumindest das, was mir von meinen Kunden immer wieder gespiegelt wird. Die suchen nach jemandem, der regelmäßig kommt. Die haben aber gar keine Kapazitäten dafür. Der Trend geht schon so ein bisschen dahin, dass man sich auch selber mitkümmert, oder?
Ja, das ist tatsächlich so. Also das ist bei uns in Brandenburg auch ein massives Problem. Also du hast Schmiede, die sind wirklich gut. Die machen auch einen guten Hufbeschlag, aber die machen dann keine Barhufbearbeitung mehr. Weil die sagen, ja, weiß ich nicht, machen sie nicht, verdienen sie zu wenig dran, haben sie keinen Spaß dran. Dann haben wir auch
Manchmal auch
gerade,
einfach keine Kapazität mehr, ne?
genau. Dann haben wir ja auch so einen leichten, ich möchte nicht sagen Generationswechsel, ne? Also die ganzen alten, etablierten Schmiede gehen irgendwie in Rente und die, die nachkommen, gehen dann auch häufig in Burnout oder sind irgendwie krank oder man kriegt sie nicht mehr. Und das ist also insbesondere bei uns in der Region wirklich schwierig. Insofern geht da der Trend tatsächlich hin, dass man sagt, naja, man macht es selber oder
Man macht es zumindest zwischen den Intervallen selber
genau.
und versucht da unterstützend mit einzugreifen. Und du hast vorhin schon so ein bisschen gesagt, es gibt, das haben wir leider nicht aufgenommen, das haben wir ein bisschen im Vorgespräch gesagt, es gibt viele Mythen um den Huf herum und einen gesunden Huf zu erkennen, ist erstmal gar nicht so einfach, weil es da so viele Facetten im Endeffekt auch gibt. Ich glaube, das ist genauso individuell wie Gesundheit am Exterieur oder Gesundheit in, ja, wenn man verschiedenen Isländer kann es halt nicht so gut mit dem Spanier vergleichen, ne? Und auf der anderen Seite spiegelt sich alles an Exterieur und Krankheiten auch im Huf. Was war für dich da die spannendste Erkenntnis, als du angefangen hast, dich damit zu beschäftigen?
Also tatsächlich, dass ein funktionaler Huf nicht schön sein muss und auch nicht gleichmäßig sein muss.
Ah, das finde ich wirklich spannend, ja.
Genau, sondern der Huf muss wie so ein orthopädischer Schuh zum
Ja.
Fuß und zum Gebäude passen. Und wenn mein Pferd jetzt eine leichte Fehlstellung hat, das muss ja nur sein, dass die Außen ein bisschen mehr belasten, warum auch immer, und die belasten jetzt seit 15 Jahren außen mehr, dann kann ich den nicht gerade hinstellen, weil die Gelenke das nicht hergeben.
Ich kenne diesen Leitsatz, Hoof deforms quicker than bone.
Aber tatsächlich, der Knochen kommt hinterher. Der deformiert dann nämlich auch über die Jahre.
Aber der Huf ist ja auch, du hast es gerade so schön als orthopädisches Kissen bezeichnet. Der Huf ist da ja ganz oft, hat ja auch so eine Pufferfunktion.
Genau. Also der hat, kann einerseits durch das Fettkissen, was der drin hat, wenn das da ist und gut ausgeprägt ist, kann der puffern. Dann kann der durch einen funktionalen Hufknorpel tatsächlich puffern und insgesamt durch den Hufmechanismus, ne? Dass der Huf auseinandergehen kann, das Hufbein kann so ein bisschen durchfedern und dann eben auch wieder hochgehen.
Genau. Das heißt also, unser Ziel muss überhaupt gar nicht sein, den gerade zu kriegen, sondern über Zeit und Dauer, wenn der Gesundheitszustand oder wenn das Problem im Pferd sich verändert, verändert sich der Huf mit. Wir haben das bei meinem Despino ganz schön gesehen, oder? Magst du
Ja,
es mal
total.
erzählen, was wir da für einen Prozess hatten?
Ja, also der Spino ist ja ein Warmblut erstmal.
Ja, und auch nicht mehr ganz jung und frisch. Er ist jetzt 24, der Kleine, ja.
Genau, nicht mehr ganz jung und frisch. Und der hatte, als ich ihn kennengelernt hatte, hatte der eine diagonale Hufung. Das heißt, der hat innen aufgesetzt und ist dann so ein bisschen nach außen über den Onkel sozusagen abgefußt. Was grundsätzlich kein Problem ist, das haben ganz viele Pferde, das haben insbesondere vorne links gerne auch Magenpferde, die dann die Zehenspitze so ein bisschen eindrehen und von innen nach außen abfußen. Und jetzt ist es ja tatsächlich so, dass der Despino, wie gesagt, nicht mehr ganz jung ist und der ja auch in den letzten Jahren so ein bisschen zu tun hatte mit, ich möchte nicht sagen, seiner Umwelt, also das.
Ja.
Genau, das ist dem
Mit dem
einfach
Leben,
mit dem Leben.
einfach.
Genau, das Leben ist passiert. Und dann hast du ja auch schon gesagt, ist der im letzten halben Jahr so ein bisschen alt geworden und hängt manchmal auch so ein bisschen durch, ne? Und da hat sich jetzt ergeben, dass der die Fußung verändert hat und fußt jetzt auf beiden Vorderfüßen plötzlich über die Außenkante konsequent ab. Mit seinen kleinen Arthrosen, die er dabei noch so hat, hat sich das einfach verändert. Und den jetzt wieder so hinzustellen wie vorher, würde dem
Geht
halt
ja
nicht
nicht.
taugen. Nee, genau.
Genau, geht ja nicht. Genau, was wir ja auch vor allem gemacht haben, ist, dass ja der Spino mittlerweile ja ganz ohne Pause, der ist ja auf einer Dauerbehandlung, ne? Dauerbehandlung Magen, was natürlich das nach innen wegkicken auch so weggenommen hat und auch den Riss in der Hufwand weggenommen hat. Und das finde ich ganz spannend zu sehen, wie man dann eben auch, wenn man beide Perspektiven hat oder verschiedene Perspektiven hat, die Perspektive, das ist ja das, was ich immer wieder auch im Podcast predige und was ich immer wieder bei Equidemia predige, wir müssen multidisziplinär gucken, dass sich das so schön in den einzelnen Elementen dann widerspiegelt, wenn die Sachen auch ineinander greifen.
Genau, also das ist auch ein häufiges Phänomen. Also ich hatte jetzt im letzten Jahr eine Stute betreut, die war massiv übergewichtig, also wirklich massiv. Die hat sich, um sich zu stabilisieren, die Vorderbeine wahnsinnig nah zusammen unter den Schwerpunkt gestellt und hatte dann auch ganz deutlich die Belastung auf den Außenkanten. Und die hat da dann leider auch noch eine kleine Rehe im Winter geschossen. Die haben wir Ja, die haben wir aber Gott sei Dank gut in den Griff gekriegt. Da siehst du also auch überhaupt nichts von. Und da ist der ganzheitliche Ansatz, ne? Die hat abgenommen, die wurde viel im Schritt bewegt, die wurde jetzt wieder ein bisschen auftrainiert, die sieht deutlich, deutlich besser aus. Die Vorderfüße sind dann wieder mehr auseinandergerückt und die Belastung auf den Hufen ist einfach wieder gleichmäßiger geworden.
Ja, mega schön. Ist total schön, wenn man das dann auch so darstellen und so dokumentieren kann. Ist auch für den Besitzer schön, ne? Wenn er dann von allen Seiten so ein bisschen Hilfe bekommt. Jetzt hatte ich eine super Frage für dich, die habe ich vergessen.
Das macht nichts. Aber dazu kann ich noch sagen, wenn man sich nicht so ganz sicher ist, ob man da gerade einen Prozess an den Hufen hat, den man nicht greifen kann, macht es auch da Sinn, es zu dokumentieren. Na, also,
Was meinst du mit dokumentieren?
dass man einfach mal sein Handy in die Hand nimmt, was man ja meistens eh dabei hat, und Foto von seinem Pony und von den Hufen macht. Und dann sieht man nämlich, ob sich das in 6 Wochen, in 3 Monaten, in einem Jahr vielleicht massiv verändert hat oder nicht. Weil es ist wie überall so, wenn man das Pferd jeden Tag sieht, wenn man die Hufe
Du
jeden
siehst
Tag
es nicht?
ausreizt, du siehst das nicht.
Du siehst das nicht, nein. Siehst du nicht. Ja, erst wenn du das mit Abstand, ich mache das ja ganz gerne bei meinen Pferden, die werden ja auch meistens zweimal im Jahr haben wir ja irgendwie einen Fotografen oder so hier. Und wenn ich mir die Bilder dann über den Verlauf der Jahre angucke, dann kann ich immer genau sagen, ah, da haben wir das gesehen, da haben wir das gesehen. Wenn man die Pferde jeden Tag sieht, dann hat man immer Home-Blindedness. Das ist, ich glaube nicht, dass sich das vermeiden lässt. Entweder man fängt an, auf überemotional zu werden, wie die Kathi das wahrscheinlich nennt, und auf jedes Haar im Fell zu reagieren, das in die eine oder andere Richtung geht. Oder man kriegt so einen Abstumpfungseffekt. Und ich glaube, irgendwo dazwischen ist so die ganz gesunde Mitte. Und jetzt stelle ich fest, wir sind fast schon eine halbe Stunde im Podcast und hauptsächlich haben wir uns über Hufe unterhalten. Und das ist natürlich auch deine Spezialisierung, die du jetzt mit ins Kompetenzteam einbringst, dass du dir nicht nur, aber eben auch Hufe anguckst und dir das eben auch den Menschen und ihren Pferden im Thema Hufe, das oft so schwierig ist und vielleicht auch, ich weiß nicht, wie das in deinem Erleben ist, aber ich habe manchmal das Gefühl, das ist ein bisschen stiefmütterlich, wird das behandelt, oder?
Ja, also einerseits ist es aber, glaube ich, auch ein Phänomen in der Pferdewelt. Also man hat für die Füße den Hufschmied. Das ist so ein bisschen outgesourced. Das funktioniert halt immer irgendwie, weil man ja auch, also schlimmstenfalls den Hufschmied nehmen muss, den es gibt, oder den
Klar.
besten, den man kriegen kann. Und wenn
Klar.
das nicht gut ist, dann ist es halt nicht gut, aber schwierig. Also, was machst du denn, wenn das Pferd tatsächlich Eisen braucht und es gibt keinen besseren? Und das ist aber auch was, da haben die Tierärzte, die ausgebildet werden, die, ja, die machen Hufe, die sezieren sicherlich auch mal einen Huf. Die wissen auch, dass es da ein paar Bänder gibt, wenn die sich da aber nicht drauf spezialisieren, auf Hufgesundheit. Und dann geht im Dialog zwischen dem Tierarzt und dem Schmied häufig viel, viel verloren. Oder dass der Hufschmied sagt, ja, meine Erfahrung ist aber anders mit dem und dem Bild, mache ich so nicht. Also kann ja auch passieren.
Kann ja auch passieren. Ja, genau.
Genau.
Und da gibt es dann den einen oder anderen, jetzt fällt mir das deutsche Wort nicht ein, Translation Mistake, also den einen oder anderen Übersetzungsfehler zwischen den verschiedenen Disziplinen. Darauf wollte ich aber gar nicht hinaus, sondern ich wollte so ein bisschen darauf hinaus, dass du uns im Team dann ja auch mit dem Thema Hufgesundheit unterstützt. Das ist nicht die einzige Kompetenz, die du hast und die du mitbringst. Wir haben uns vorhin schon darüber unterhalten, dass du auch Physiotherapeutin bist und jetzt ja auch in der Masterclass dabei bist und da die Themen Ganganalyse und Fütterung und so nochmal weiter mit anfasst. Ich sehe einen Riesenbedarf in dieser Hufgeschichte. Erzähl mal, was für Möglichkeiten wird es in Zukunft bei uns geben? Wo kannst du weiterhelfen? Wie kannst du weiterhelfen?
Also da kann man auch ein bisschen mehrgleisig fahren. Also einerseits ist es so, dass man schauen kann, wie sind die Füße im Moment, insbesondere auch wenn der Besitzer zum Beispiel mal das Gefühl hat, hier ist irgendwas nicht in Ordnung oder irgendwie ist es komisch oder das Pferd stolpert viel oder irgendwas anderes. Das muss ja nicht mal sein, dass das jetzt in der Ganganalyse, in dem Bereich, den du dann siehst, akut auffällig ist, sondern das Bauchgefühl des Besitzers, das ist irgendwie nicht in Ordnung, das sieht hier irgendwie nicht schön aus, ist ja häufig richtig. Dann kann man auf mich zurückgreifen und kann sagen, hier guck mal, siehst du da eine Baustelle, wo man noch angreifen kann in der Bearbeitung. Oder was man auch machen kann, ist, dass man das Pferd einmal fotografiert und die Füße fotografiert und dann wir draufschauen können, okay, wo sind hier Problemstellen, wo bilden sich am Huf Baustellen des Pferdes vielleicht ab, dass man auch da nochmal eingreifen kann. Ich kann vielleicht dann auch ein bisschen vermitteln, wenn es Probleme gibt zwischen dem Besitzer und dem Hufschmied, wenn es da sozusagen vielleicht auch Übersetzungsprobleme gibt, dass man nochmal von außen drauf schauen kann. Was aber auch möglich ist, ist, dass ich unterstütze, wenn sozusagen jemand auch seine Hufe schon selbst bearbeitet und dann da eine Einschätzung haben möchte, kann man da noch was besser machen oder guck mal hier, die Ecke ist immer schief, wie können wir das verbessern?
Der Riss geht nicht weg, die Ecke ist schief, der Huf will nicht gerade werden.
Genau.
Die Hufqualität, besonders das Horn, ist zu bröselig, der Strahl ist immer
gerissen,
zu eng, zu breit, zu. Man weiß es nicht.
Genau, dann kann man auch schauen, oh, mein Pferd hat hier immer Zwanghufe. Naja, ist es ein Bewegungsproblem, ist es ein Bearbeitungsproblem, ist es ein Fütterungsproblem? Kann ja auch sein, ne? Wenn das Pferd nicht genug Proteine kriegt und weiß ich nicht, der Zinkwert immer völlig unterfüttert ist oder der Selenwert überfüttert ist.
Ja, die Seleninduzierte Hufrehe, immer wieder gern genommen.
Genau.
Ja, genau. Und dann umgekehrt auch immer wieder gern genommen, das Pferd kommt aus der Hufrehe nicht raus, weil wir im Futter das eine oder andere drin haben oder eben auch zu wenig von dem einen oder anderen drin haben. Deswegen finde ich das eigentlich so schön, wenn wir das beides so Hand in Hand anschauen können.
Genau, das ist auch ja, das ist
eigentlich, Entschuldigung, eigentlich müsste das im Doppelpack immer dem Kunden anbieten, ne? Die Rationsberechnung und die Hufbeurteilung, das würde am meisten Sinn machen. Ja, Entschuldigung.
Ja, das ist, wie gesagt, auch der Grund, warum ich mich ja auch noch für die Physiotherapie interessiert habe, für eben die Masterclass, weil ja, warum ist das so? Wie hängt es zusammen, ne? Also mein Highlight vor einigen Jahren war einfach tatsächlich, mein Pferd setzt mich im Linksgalopp immer nach rechts. Ja, die Rotation stimmt nicht. Okay, so weit, so gut. Warum stimmt sie denn nicht? Genau. Und ja, dann könnte man mal den Magen behandeln, ne? Und dann kommt man auch zu Muskelproblemen, zu Füßen. Und das ist dann einfach auch das Schöne in der Hufbearbeitung, wenn du dann auch sagen kannst, ja, wir haben hier und hier den Riss, aber guck doch mal eine Etage höher. Guck doch mal in die Fütterung.
Ja.
Guck ins Training. Guck in den Untergrund auf deinem Paddock.
Ja. Ja, wir haben es ja auch beim Phoenix so schön gesehen, wie mit der Magendysfunktion im Endeffekt oder der Darmdysfunktion bei ihm der Riss im rechten Hinterfuß kam. Und sobald wir angefangen haben, ihn zu medikamentieren, ging der Riss wieder weg.
Ja.
Das ist ganz spannend. Da kann man eigentlich immer nur jedem raten, dass man da multidisziplinär hinguckt und nicht dann versucht, ein Eisen drunter zu machen oder so, sondern dass man wirklich hinguckt, wo kommt es denn her? Und du hattest noch ein Beispiel?
Ja, um auf den Phoenix zurückzukommen, da sieht man ja auch ganz deutlich, wann ihr angefangen habt, dem Medikamente zu geben und wann dann die Nährstoffaufnahme anscheinend wieder deutlich
besser wurde.
Das siehst du total an den Hufen, ne?
Ja. Ganz genau. Da kann man jedem nur raten, immer wieder multidisziplinär hinzugucken und nicht sich auf die eine Baustelle einzuschießen, sondern wirklich das ganze Pferd anzuschauen. Und wir haben das, ich habe dann diese Diskussion mit den Tierärzten immer wieder, wo die Kollegen gesagt haben, das Pferd ist taktunklar hinten rechts, weil es einen Riss im Huf hat. Aber das Pferd war taktunklar hinten rechts, weil der Dünndarm nicht entleeren konnte und keine ordentliche Nährstoffaufnahme hatte, aufgrund von der Magen-Darm-Dysfunktion. Da können wir jetzt weder mit Zusatzfutter noch was machen, sondern noch mit einem Hufeisen, sondern wir müssen es eben ganzheitlich angucken und dann auch gucken, was bieten wir dem für Bewegungsmöglichkeiten, wie können wir das Futter einstellen, damit wir die Dysfunktion so gut wie möglich in den Griff haben. Und zack, hat der Huf sich ganz von alleine mit gar nicht so viel, oder manchmal ist es vielleicht auch, es nicht verhindern, ne? Die Heilung nicht verhindern.
Ja, also
wenig
einfach
richtig machen.
Also einfach so ein bisschen Schadenbegrenzung betreiben und dann im Zweifelsfall sagen, ja, okay, sieht jetzt blöd aus.
Ja.
Müssen wir jetzt alle mal aushalten kurz Und dann auf den langen Prozess vertrauen. Also es ist genauso wie mit einer akuten Rehe, wo ja der Huf ein paar Monate später, wenn man die Rehe im Griff hat, auch erstmal wirklich unschön aussieht. Ne? Das ist dann so geschnabelt und alle denken sich, oh Gott, da kann ja kaum
Ist nicht
laufen.
Schön, ja.
Nee, ist nicht schön, genau. Aber da dann halt auch massiv einzugreifen und die Hufstellung zu verändern, im Zweifelsfall ohne Röntgenbilder, ist dann für das Pferd aber vielleicht auch nicht funktional an der Stelle. Und deshalb hatte ich ja auch in der Einleitung oder am Anfang gesagt, ein Huf muss nicht hübsch aussehen, dass der für das Pferd funktional ist.
Er muss funktional sein, ne? Ja, das finde ich schön. Da, auf Englisch sage ich immer, let's wrap that up. Da fassen wir das mal kurz zusammen, denn das sage ich ja auch immer über Bewegung. Bewegung muss vor allen Dingen erstmal funktional sein und dem Pferd dienlich. Und erst dann können wir uns überlegen, was finden wir als Mensch denn schön oder nicht schön? Und ja, das stimmt für Hufe genauso wie für alles andere auch. Tja, ich sage an der Stelle erstmal Dankeschön, schön, dass du heute da warst und dich einmal selber kurz vorgestellt hast. Dein erster Podcast hast du gut gemacht. Sehr
Ja,
gut.
Danke, dass ich da sein durfte.
Sehr gut. Wir werden in Zukunft noch das eine oder andere von dir hören. Herzlich willkommen im Team. Und für alle, die jetzt zugehört haben, verknüpfen wir den Kontakt zu Thea, zu Theas Kalender und zu den neuen Hufprodukten dann auch in den Shownotes. In diesem Sinne wünsche ich noch einen schönen Tag. Tschüss.
Tschüss.
Also ihr hört schon, es ist und bleibt spannend. Wenn du bis jetzt dran geblieben bist und Hufe auch für dich ein wichtiges Entwicklungsfeld sind und du dir eigentlich immer schon mal einen professionellen Blick drauf gewünscht hast, dann ist das deine Chance. Wir haben in den Shownotes und bei uns im Equidemia Shop das Thema Hufe mit aufgegriffen und da habt ihr die Möglichkeit, entweder ein Kompetenzcall oder eben auch direkt ein Hufcoaching mit der lieben Thea zu buchen. In diesem Sinne wünsche ich euch gesunde Hufe und wir sehen uns bald.